Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Montag, frühen Abend. Wir gehen noch mal ein paar Tage zurück zu der Uffert. Dass es an diesen Tagen staut, ist ja an und für sich nichts Neues. Letzte Woche ist der Kollaps schon am Mittwoch gekommen. Auf der A13 zwischen Zitzers und Rotenbrunnen hat es einen mächtigen Stau gegeben, mit Folgen für die Stadt Chur. Gefühlt war jede Strasse pumpengeragelt voll mit Autos.
Wir haben mit einem grösseren Verkehrsaufkommen am Donnerstag gerechnet. Entsprechend war das Dispositiv am Donnerstag grösser. Das hat sich bis Zitzers selber erstreckt, also eigentlich mit den Dosierungsanlagen, die bekannt sind.
Sagt Andreas Pöhl vom Tiefbauamt Graubünden. Wie der Kanton auf die Masse reagiert hat und was man an den Pfingsten muss rechnen muss, gibt es nachher. Und dann haben wir noch mit dem Verkehrsplaner Peter Hartmann geredet. Er sagt, ein bisschen provokativ, dass es eben auch Leute gäbe, die den Stau suchen. Sepp, weil im Stau steht zum Ferienerlebnis gehöre.
Im Stau stehen, da kann man aussteigen auf den Bahnstreifen noch mit dem Vordermann oder Vorderfrau reden oder was auch immer.
Was der Verkehrsplaner für Tipps hat, um am Stau entgehen, gibt es jetzt im Infomagazin. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ich wünsche einen schönen Abend. Am letzten Mittwochnachmittag vor Uffert hat es auf der A13 zwischen Zitzers und Rotenbrunnen einen Megastau gegeben. 16 Kilometer lang müssen da gewesen sein. Ein deftiger Verkehrskollaps auch in Chur. Nichts ist mehr gegangen. Die Übeltäter, weniger überraschend, sind Automobilisten auf der A13 gewesen, die bei der Ausfahrt Chur Süd raus sind. Sie haben der Meinung, dass sie so Zeit gewinnen. Das war aber nicht der einzige Grund gewesen. Laurin Michael.
Nicht nur auf der Autobahn war es ein riesiger Stau, sondern auch in der Stadt Chur. Auf der Ringstrasse wie auch auf der Kasernenstrasse hat es eine Zeitverzögerung von gut einer Stunde gegeben. Von Obrau nach Felsberg ist es anstatt 10 Minuten 1,5 Stunden gegangen. Die Strassen sind überlastet. Das wegen zwei Faktoren, wie der Andreas Pöhl sagt. Er ist Projektleiter Verkehrsmanagement beim Tiefbauamt Graubünden.
Letzten Mittwoch hatten wir mehr Verkehr als üblich. Also das war der Durchgangsverkehr, wie wir ihn kennen, dann vor Auffahrt. Und wir hatten gleichzeitig natürlich die Freizeit- und den Zielquellverkehr in der Stadt Chur. Also Feierabendverkehr in dem klassischen Sinn. Und wenn die beiden Ströme aufeinander kommen, dann wird die Herausforderung sehr gross. Und wir haben sehr viele Fahrzeuge innerhalb von kurzer Zeit in dem Raum.
Wie auch sonst, sind das mal wieder Massnahmen eingesetzt worden, um den Ausweichverkehr im Griff zu behalten. Das zum Beispiel zu Bonaduz. Dort sind Fahrzeuge in einem gewissen Rhythmus immer wieder durchs Dorf gelassen worden. Das hat im Gegensatz zu Chur und Ems aus folgendem Grund gut funktioniert.
Bei Bonaduz und Rezüns kommt der Verkehr schon kanalisiert durch. Oder? Sie haben in Bonaduz und Rezüns keine Quellen, also wo zusätzlichen Verkehr generiert. Das sieht anders aus in Domadems. Haben wir eine hohe Anzahl Arbeitsplätze. Wir haben in der Stadt Chur eine hohe Anzahl Arbeitsplätze. Das generiert innerhalb von 3 bis 5 haben wir so einen Mittwochabend einfach Verkehr. Das erleben wir jeden Feierabend.
Auch wenn es an diesem Auffahrtswochenende zu einer Strassenüberlastung gekommen ist, hat das Tiefbauamt Graubünden auch wieder das ein oder andere gesehen, wo es noch Potenzial hat und verbessert werden könnte.
Ausfahrt Chur Süd, wo wir gemerkt haben, dort schauen wir nochmal genauer her und schauen jetzt zu optimieren auf Pfingsten hin. Und was wir sicher geschafft haben, ist, dass auf der N13 immer der Verkehr gerollt ist. Also, und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass wir möglichst auch alles durchbringen oder wegbringen. Ansonsten sind es in Details, wo wir in den Massnahmen schrauben, früher anfangen, länger bleiben. Das sind also die Massnahmen, die wir treffen, um einfach den Stau in die Länge zu ziehen, respektive das Verkehrsaufkommen und die Konzentration zu reduzieren.
Die Massnahmen, um den Ausweichverkehr in Grenzen zu halten, sind laut Andreas Pöhl vor allem da, um den Blaulichtorganisationen in den Dörfern eine möglichst freie Fahrt zu ermöglichen. Das sei in diesen Tagen auch meistens gut möglich gewesen. Am Mittwoch sei aber wegen dem Feierabendverkehr das zur grossen Herausforderung geworden, weil zu viele Fahrzeuge auf einmal in Chur unterwegs gewesen sind. Wenn es in Zukunft noch mehr Fahrzeuge auf der Strasse gibt, dann könne dagegen etwas gemacht werden. Beispielsweise seien die Fahrzeuge vor dem San Bernardino gestanden und nach dem Tunnel gut mit 60-70 gerollt, wie Andreas Pöhl sagt.
Das heisst, wenn wir über längere Abschnitte Strassenzeuge herkriegen, wo wir nicht permanente Ein- und Ausfahrten haben, dann bringen wir mehr Fahrzeuge durch den Querschnitt durch. Und dort ist gerade auch die Strasse in Zukunft, also wenn wir selbstfahrende Fahrzeuge, die einen festen Abstand einhalten, mit solchen können betreiben, dann können wir natürlich noch mehr rausholen. Aber am Schluss ist klar, eine Infrastruktur hat eine Leistungsobergrenze und der stellen wir jetzt teilweise an.
Auffahrt ist vorbei und Pfingstwochenende steht vor der Tür. Für das rechnet der Andreas Pöhl mit ähnlich viel Verkehr. Dann will das Tiefbauamt aber vor allem die Ausfahrt Chur Süd besser besetzen und auch die anderen Massnahmen werden dort womöglich nochmal optimiert.
Laut dem Andreas Pöhl hängt das Verkehrsaufkommen mit dem Wetter zusammen. An Ostern zum Beispiel ist auch mehr erwartet worden. Schlussendlich hat es nur ganz wenig Stau gehabt. Darum käme es am Wochenende auch wieder auf das Wetter drauf an. Und wir sind einmal ein bisschen dahinter. Stau- und Verkehrschaos ist ein Phänomen, das uns auf dem Weg zur Arbeit, aber auch auf der Reise begleitet. Autobahnen, Nationalstrassen und seit einigen Jahren auch die Stadt Chur und Dörfer entlang der A13 sind vom Stau betroffen. Jemand, der sich im Kanton Graubünden seit Jahrzehnten mit dem Verkehrsstillstand befasst, ist der Verkehrsplaner Peter Hartmann. Im Interview mit Martin De Platzes erzählt er, warum er nicht wenig Leute freiwillig im Stau stehen und warum sich die das antun.
Peter Hartmann, bevor wir über das Phänomen vom Stau zu reden kommen, dass da Leute das amix fast freiwillig mitmachen, wäre das nicht die beste Lösung, wenn man jetzt wie am letzten Mittwochnachmittag Polizisten, Sicherheitsleute bei Chur Nord herstellen bei Ausfahrt und nur wirklich die auch rauslässt, die mit Chur etwas in Verbindung haben?
Ja, das wäre definitiv eine mögliche Lösung. Die hat man ja vor einem Haufen Jahren auch gemacht im Raum Wallensee, wo es die Wallensee-Autobahn noch nicht gegeben hat, wo man halt müssen über den Kärntner Berg nach Zürich fahren. Und ein Haufen sind dann von Wallenstadt ausgewichen auf die Kantonstrasse und durch Wallenstadt durch eine Stadt auf der Autobahn zu bleiben. Und dort haben die Polizisten einfach. Da hat sich müssen jeder quasi beweisen oder begründen, dass er jetzt Grund hat, um nach Wallenstadt reinzufahren.
Viele Leute in der Bevölkerung haben das Gefühl, die Politik die mache zu wenig. Die Politik die setzt auf das sogenannte Dosiersystem. Nochmal, Herr Hartmann, wenn man jetzt beispielsweise bei Chur Nord Sicherheitskräfte, Polizei würde aufstellen, die dort wirklich kontrolliert, wer nach Chur rein darf und wer auf der Autobahn muss bleiben, das wäre ein Rezept, um vor allem mit der Stadt Chur und auch Dörfer zu entlasten.
Ja, das stimmt schon, aber die Umsetzung ist natürlich schon einigermaßen schwierig zu vorstellen, dass jetzt die Polizeibehörden dort sollte kontrollieren an der Einfahrt von der A13 in die Stadt Chur rein. Wenn man jetzt das wirklich kontrollieren und dann feststellen, ist es der eine, der berechtigt ist, in die Stadt zu fahren oder eben auf die A13 gehört, also in den Stau gehört. Das ist relativ schwierig, ich finde. Man könnte auch mindestens andere Massnahmen auch prüfen, zum Beispiel, dass einfach die Fahrt durch Chur durch derart unattraktiv ist, dass man halt eher oder mindestens der Teil oder die meisten von den durchfahrenden Automobilistinnen und Automobilisten auf der A13 bleiben, dass man halt die Attraktivität von der Durchfahrt der Chur vermindern. Beispielsweise in der ganzen Stadt gilt Tempo 30. Das heisst, die Fahrt durch die Stadt Chur ist schon von dort her weniger attraktiv als auf der A13 bleiben. Und so sagt man, wenn das nicht genügt, man kann ja das mal einführen, und wenn das nicht genügt, dann gibt es halt zusätzliche Massnahmen, dass man gewisse Strassenverbindungen, die attraktiv sind für den Schleichwegverkehr, dort unterbrechen, physisch, also unterbrechen mit entsprechenden verkehrstechnischen Massnahmen, dass man dort einfach gerne durchfahren kann.
Und derartige Massnahmen müsste man an der Autobahnausfahrt entsprechend signalisieren, um den Leuten auch abschrecken.
Genau, das wäre natürlich eine zweckmäßige Massnahme, dass jeder erfährt, vor dass er richtig Chur fährt, dass die Fahrt durch Chur durch völlig unattraktiv ist.
Aber der Kontrollaufwand, der wäre riesig. Würde das aber nicht auch schon abschrecken, die Leute auf der Autobahn, die im Stau stehen, wenn dort Polizistinnen und Polizisten in Uniform stehen und dann sehen sie, ah, da wird man kontrolliert und dann kommen sie allenfalls gar nicht auf die Idee, um nach Chur auszuweichen?
Die Polizeipräsenz tut ja die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer ein bisschen motivieren, vorsichtiger zu handeln, sich so zu benehmen, wie es sich eigentlich gehört. Ja.
Herr Peter Hartmann, als Verkehrsplaner befassen Sie sich schon seit sehr vielen Jahren mit dem Phänomen vom Verkehrsstau. Herr Hartmann, wieso tun sich die Leute das an? Sind das Masochisten?
Gute Frage. Aber also, es gibt einen Haufen Untersuchungen oder Befragungen, die eigentlich schon zeigen, dass gerade in Ferienbeginnsverkehr, Ferienendeverkehr oder eben auch Auffahrt, Pfingsten, Osternverkehr, dass es schon gewisse Leute gibt, die quasi, was ich sage jetzt ein bisschen provokativ, den Stau suchen, weil es ein Teil von ihrem Ferienerlebnis ist. Oder? Im Stau stehen, da kann man aussteigen auf dem Bahnstreifen noch mit dem Vordermann oder Vorderfrau reden oder was auch immer. Das Phänomen gibt es, das ist, glaube ich, unbestritten. Oder? Aber das sind sehr schnell eine kleine Minderheit. Also die meisten ärgern sich im Stau. Aber ich sage immer auch, im Stau stehen ist ein Menschenrecht. Wer das gerne macht, der darf das. Die allermeisten hätten ja Alternativen. Sie könnten ja früher abfahren oder später heimfahren oder was auch immer. Oder der ÖV nehmen statt sein eigenes Auto. Also es gibt Alternativen, aber eben, wer das gerne macht, der darf das.
Sie haben vorher gesagt, Herr Hartmann, das ist aus Ihrer Sicht betrachtet auch ein Menschenrecht, im Stau dürfen zu stehen. Könnte man da auch von einem Fetisch reden?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen ironisch gemeint, was Sie auch gesagt haben, oder? Also, dass es ein Menschenrecht ist. Aber eben, es ist weitestgehend Freiwilligkeit. Das muss man so sagen. Wir können zum grossen Teil stehen wir wirklich freiwillig. Schaut jetzt auch den täglichen Stau an in die Stadt Chur. Jeder Morgen geht noch, aber jeder späteren Nachmittag oder früher Abend, wenn sich der Verkehr in der Massantenstrasse und in der Kasernenstrasse staut. Und jetzt schauen Sie mal, wie viele Leute in diesen Autos sitzen. Da sehen Sie, dass 9 von 10 Autos sitzt eine Person und im 10. Auto 2 Personen. Meinen, man könnte ja auch mit dem Nachbarn, der quasi zur gleichen Zeit am gleichen Ort in der Stadt schafft, aber hintereinander beide allein im Auto in die Stadt fahren, könnte man ja motivieren, vielleicht mal ein sogenanntes Carsharing machen, dass halt ein Tag fährt der eine, am anderen Tag der andere und was auch immer. Und dann gibt es ja noch den öffentlichen Verkehr, den man benutzen kann.
Sagt der Bündner Verkehrsplaner Peter Hartmann. Und nach dem Stau ist schon wieder vor dem nächsten Stau am Pfingsten. Allen viel Geduld und das Wichtigste, kein Unfall. Der Grand Prix Migros ist ein Skirennen für den Schweizer Nachwuchs. Gewinnerinnen und Gewinner kommen den professionellen Rennski über. Der Ruud Schmenzi hat mit 2 Gewinnern aus der Südostschweiz noch einmal auf den Tag zurückgeschaut.
Der Grand Prix Migros ist das grösste Kinderskirennen der Welt. Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16. Das erste Mal ist der Grand Prix Migros im Jahr 1972 durchgeführt worden. Seitdem sind ein Haufen dort gestartet, die später in ihrer Karriere bis an die Weltspitze geschafft haben. Pro Jahr gibt es über die ganze Schweiz verteilt mehrere Qualifikationsrennen. Die Besten dürfen dann am Finale. In diesem Jahr ist er im Hochhybrid. Dort am Start gestanden sind auch der Alexis Grünenfelder von Ullis und der Enea Muretzi Michael von Kasti. Beide sind in ihrer Kategorie die Schnellsten gewesen. Der René Amurezzi Michael ist Zechni und hat eine Zeit von 1.13.37 Schnee gezaubert. Auf die Frage, wie er den Tag und seine Siege in Erinnerung hat, meint der René Amurezzi Michael.
Ja, emotional und halt Spass mit den Freunden und halt am Plausch vom Skifahren und halt Erfolg, ja.
Auch als Sieger dürfen feiern lassen, hat sich der 8-jährige Alexis Grönenfelder vom Ullis. Er hat mit einer Zeit von 1.13.60 überzeugt und seine Kategorie gewonnen. Wo er gesehen hat, dass es zum Sieg gelangt hat, war die Freude schon enorm.
Ja, sehr gross eigentlich. Ich habe noch gejubelt im Ziel. Und ja, die Freunde sind noch da, sind dann auch gejubelt.
Zusammen mit dem Alexis Grönenfelder und dem René Amurezzi Michael sind am Finale vom Grand Prix Migros 2024 im Hochhybrid insgesamt 18 Siegerinnen und Sieger gekürt worden.
Morgen beleuchten wir im zweiten Teil der Wochenserie, was es für die Eltern von möglichen Skistars bedeutet, ihre Kinder auf dem Weg an die Weltspitze zu unterstützen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Flutlichter auf den Fußballplätzen verbrauchen viel Strom. Um den Verbrauch zu reduzieren, hat der Schweizer Fußballverband eine Kampagne für LED-Flutlichter gestartet. Bei dieser Kampagne sollen rund 500 Fußballplätze umgerüstet werden. Das im Namen von der Nachhaltigkeit. Der Luciano Cherry hat bei Fußballvereinen in der Umgebung mal geschaut, wie sie ihre Fußballplätze eigentlich beleuchtet.
Das sogenannte LED Foot Program macht der Schweizer Fußballverband, kurz SFV, zusammen mit dem Umweltverein das grüne Trikot. Zusammen wollen sie in ganzer Schweiz 500 Fußballplätze umrüsten. Der SFV schätzt, dass der Strom, der durch das gespart werden würde, ein Jahr lang für 1200 Haushalte langen würde. Für die Vereine, die umstellen, gibt es einen finanziellen Anreiz. Der SFV zahlt ihnen 350 Franken pro Leuchte, wo ersetzt wird. Der FC Bad Ragaz hat schon auf LED-Leuchten umgestellt, sagt der Präsident, der Florin Fitsch.
Die Gemeinde hat anfangs die Rückrunde, sprich im März, beide Sportanlagen die neuen LED-Leuchten ausgerüstet. Also das ist gerade jüngst über die Bühne. Und in diesem Zusammenhang haben wir vom Verein auch die Gemeinde auf das Programm von Seite vom SFV hingewiesen, ja, auf die Möglichkeit, um von diesen Fördergeldern zu profitieren.
Weil der FC Bad Ragaz auf ihrem Sportplatz nur eingemietet ist, muss in dem Fall der Eigentümer, also die Gemeinde, sie in dem Projekt vom SFV anmelden. Anders sieht es beim FC Ems aus. Sie sind selber Inhaber vom Sportplatz zu Ems. So haben sie die Umrüstung selber anfragen. Der Präsident vom FC Ems, der Walter Frizzoni, ist überzeugt vom Projekt vom SFV.
Ich finde das eine gute Initiative. Das ist so ein bisschen ein Anstoss. Und von dort her finde ich es auch gut, dass der SFV sich um diese Fragen kümmert, nicht nur um den Fußball im engeren Sinn. Weil es ist doch einiger Stromverbrauch, nehme ich an, der dann halt hier in der Gesamtschweiz kann eingespart werden kann, wenn man konsequent auf allen Fußball- und Sportplätzen die Umrüstung dann kann durchführen kann.
Beim LED Food Program geht es aber nicht nur um Energiesparen. Neben der Lampe macht der SFV und das grüne Trikot auf den allgemeinen Umgang mit den Ressourcen aufmerksam. Der FC Ems probiert auch dort schon, zum nachhaltig zu sein.
Also der FC Ems macht eine konsequente Abfalltrennung auf dem Platz oben. Und der andere Bereich ist, dass wir bei Fahrten zu den Auswärtsspielen nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften bilden, dass also nicht jeder selber mit einem Auto unterwegs ist.
Auch der FC Lind 04 aus Glarus probiert, um in Zukunft grüner zu werden. Im Moment brauchen sie noch Plastikbecher und Teller für die Verpflegung bei den Spielen. Das wollen sie aber ändern, sagt der Didi Rezepi, Präsident vom FC Lind 04.
Das ist aber schon bereits intern in Absprache, dass wir biologisch abbaubare Sachen besser verwenden können und zweitens, dass wir es auch wiederverwendbare Sachen verwenden können. Sprich, Becher, wie man sie in Open Airs kennt, wo man einfach oder in Stadionen kennt, mit einem Depot drauf.
Der FC Lind 04 hat auch strenge Richtlinien, was Verbrauchsartikel in der Kabine angeht. Tapes, die Spieler brauchen, wenn sie muskuläre Probleme haben, werden nur vom Physiotherapeut ausgegeben. So, dass kein Tape verschwendet wird.
Der FC Bad Ragaz, der FC Ems, wie auch der FC Lind 04 sind mit den neuen LED-Lichtern ausgestattet. Die neuen Leuchten auf dem Fußballplatz in der Region sollen etwa 25 Jahre lang halten. der SFV, schätzt, dass die Vereine schweizweit in dieser Zeit etwa 26 Millionen Franken sparen können. Bei der Eishockey-WM in Prag hat die Schweizer Nationalmannschaft gestern Abend gegen Österreich einen nervenzerreissenden Match aufs Eis gelegt. In der allerletzten Minute hat Nico Hischier das erlösende Goal für die Schweiz gemacht, zum 6:5-Sieg. Für die Südostschweiz ist mein Gespändli aus dem Sport, der Bernhard Gamenisch, in Prag vor Ort. Er zieht nach den ersten zwei Matchen rein rechnerisch die Zwischenbilanz.
Als Zwischenfazit nach den ersten beiden WM-Spielen für Schweizer Hockey-Nazi kann man sagen, das Wichtigste ist 6 Punkte. Es ist dann mit dem Punktemaximum da. Und auch wichtig für die Schweizer Nazi, sie haben bis jetzt schon einiges an Charakter gezeigt und zeigt, dass sie mit heiklen Situationen umgehen können.
Und die zum Glück noch verhinderte Blamage gegen Österreich analysiert Bernhard Gamenisch so.
Gegen die Österreich haben sie das erste Drittel eigentlich komplett verschlafen. Sie liegen in diesem Spiel 0-2 hin und später noch 1-3, brauchen bis zur 30. Minute, bis dann mal das 3-3 da ist. Darum, das wird etwas sein, was Patrick Fischer, das hat er auch so gesagt nach dem Tschechenmatch, was ihm sehr gefallen hat, dass die Reaktion, die hat müssen kommen nach der ersten Pause, dass die auch tatsächlich eingetroffen ist. Jetzt aber gerade das Spiel gegen Österreich hat auch gezeigt, dass es im Schweizer Team schon noch einige Baustellen gibt. Also wer gegen den Gegner 5 Goal kassiert, kann sicher nicht zufrieden sein mit der Defensivleistung.
Einen richtigen Härtetest hat die Nazi heute Abend gegen den Gastgeber Tschechien im ausverkauften Hexenkessel der Prag Arena. Die tschechischen Fans werden für eine Riesenstimmung sorgen, ist der Bernhard Gamenisch überzeugt.
Die Tschechen, die in der Prag Arena vor über 17'000 Zuschauern wieder enorm werden angeführt werden. Also es haben jetzt schon die ersten 2 Spiele für die Tschechen gezeigt, wie gross die Euphorie in dem Stadion ist, wenn der Gastgeber spielt. Und die Tschechen bis jetzt, sie haben überzeugt, haben Finnland 1-0 geschlagen nach Penaltyschüssen, haben dann auch einen schwierigen Match gegen Norwegen, wo sie 1-3 hinten sind, aber noch gekehrt haben. So, darum, das zeichnet auch die grossen Mannschaften ja schon aus, oder, dass sie so spielen, dann trotz schwierigem Verlauf auch gewinnend.
Der Sportjournalist Bernhard Gamenisch für die Südostschweiz in Prag an dieser WM vor Ort. Ist aber guter Dinge, dass die Schweiz diese Match heute Abend gewinnt. Böckiwurf vom Match Schweiz-Tschechien ist um 20:20. Und das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wenn euch die Sendung extrem gefallen hat, dann könnt ihr die sehr gerne nachhören, entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.